23.12. abends. Wir trennten uns am Ende des Kieswegs und ich folgte dem Bogen der Straße rechts herum, um meine Mutmaßung zu überprüfen, dass ich auch in dieser Richtung nach einigen hundert Metern auf den Hof von Peter Willen ankommen müsste. Von seltenen Straßenlaternen spärlich beleuchtet erreichte ich nach einigen hundert Metern das schmale Ende des aufgestauten Flusses. Drei Seile, auf beiden Seiten an kräftigen Eichen, durchaus vertrauenserweckend angeschlagen und straff gespannt, überbrückten die etwa 20 Meter hinüber zu Willens Hof. Ich ergriff die oberen Seile mit beiden Händen und setzte meine Füße auf das mittlere, tiefer angebrachte. Nicht besonders behindertengerecht, dachte ich an sieben und machte mich auf den Weg. Wohlbehalten kam ich auf der anderen Seite und im hinteren Teil des Hofes an, den ich tags zuvor noch nicht gesehen hatte. Nahe am Ufer des Stausees stand ein flacher Zweckbau, etwa Doppelgaragen groß, aus dem metallisches Klopfen in die Dunkelheit drang. Auf der dem Hof zugewandten Seite stand eine Stahltür offen und im herausfallenden Licht der Tesla verkabelt. Ich trat durch die Tür und sah Wilfried und Peter Willen gemeinsam über einen großen Motor gebeugt, dessen Pendant daneben überraschend leise vor sich hinschnurrte. Willen hielt einen Scheinwerfer in der Hand, während Wilfried mit einem Messinghammer einen Ventilsitz behutsam auf seinen Platz verwies. Der Zylinderkopf lag auf einer Decke vor meinen Füßen, daneben stand ein Werkzeugwagen, dessen offene Schubladen den Blick freigaben auf ein umfangreiches und geordnetes Sortiment hochwertigen Werkzeugs. »Na, wird's denn?« fragte ich, noch immer in der Tür stehend in den Raum hinein. Peter Willen richtete den Scheinwerfer auf mich. »Hey, hier spielt die Musik«, schimpfte Wilfried, und Willen leuchtete wieder in den Motor. »Gib mal den Kopf«, rief Wilfried mir zu. Ich hob das Teil aus Aluguss hoch und drehte es, um es Wilfried passend anzureichen. »Dichtung?« fragte ich. »Gute Idee«, sagte Wilfried. »Halt mal so.« Dann zog er eine weitere Schublade auf, packte eine neue Kopfdichtung aus und platzierte sie auf dem Zylinder. »Das kommt von zu viel Publikum«, Peter Willen grinste. Ich nickte in Richtung des Röhren- und Leitungslabyrinths unter der Decke. »Ich tipp mal auf Biogasverstromung mit Kraft-Wärme-Kopplung.« »Das war ja nicht so schwer«, zeigte sich Wilfried unbeeindruckt. »Aber weißt du, was das da ist?« Er wies in den Nebenraum. Während er die Bolzen des Zylinderkopfes mit einem Drehmomentschlüssel anzog, ging ich nach nebenan. An der Innenseite der dem Fluss zugewandten Wand hing eine etwa 30 cm flache und 2 Quadratmeter große metallische Konstruktion, aus deren Mitte in gleichmäßiger Bewegung mit geringem Hub nahezu geräuschlos zwei lange Pleuel stießen. Diese trieben ein massives Schwungrad von der Größe eines Autoreifens an, welches seine Kraft wiederum auf einen Generator übertrug. Ich ging nach draußen und um die Maschinenhalle herum. An der Stelle, an der innen die Pleuel aus der Wand kamen, war außen nichts zu sehen, außer einer metallischen Abdeckung. Als ich wieder hineinkam, flüsterte Peter Willen energisch auf Wilfried ein. Er hörte sofort auf, als er mich bemerkte. Willen wirkte angespannt. Wilfried hingegen fragte locker, »Na?« »Keine Ahnung«, gab ich ehrlich zu. »Sieht aus wie ein guter Trick.« »Schon mal von Stirling-Kreisprozess gehört?« »Umwandlung von Temperaturdifferenz in Bewegungsenergie. Ja, schon mal gehört«, zeigte ich mich informiert. »Aber hat ein Stirling-Motor nicht üblicherweise mindestens 2 Kolben, die ich hier nicht sehe?« »Das hier«, rief Wilfried jetzt mit unverhohlenem Stolz, »ist die Weiterentwicklung eines Flachplatten-Stirling-Motors nach dem Prinzip von Ivo Collin. Dieses Modell läuft zuverlässig schon bei Temperaturdifferenzen von nur 6 Grad Celsius und leistet dann immerhin knapp 2 kW. Mechanik in Wandstärke, eine Platte nach außen, eine nach innen, innen 10 Grad, außen 4 Grad, Motor läuft. Oder andersrum, beziehungsweise Wilfried triumphierte. Eben tatsächlich andersrum. Wenn ich Bewegung hineinstecke, kann ich je nach Drehrichtung Wärme oder Kälte produzieren. Dieses nahezu unverwüstliche, weil so simpel konstruierte Maschinchen kann einige der vordringlichsten Probleme der Menschheit lösen. Tja, mal wieder die Welt retten, wer würde das nicht sehr begrüßen? Fragte Peter Willen, der mit verschränkten Armen im Türrahmen stand. Zunächst einmal produziert die Anlage Strom für euch, schlussfolgerte ich, also zusammen mit den beiden Biogasgeneratoren. Dass Hannover heute Abend im Dunkeln liegt, haben Sie vermutlich schon mitbekommen, stocherte ich ein wenig im Nebel rum. Hannover, Verden, Oldenburg, das halbe nördliche Niedersachsen, wusste Wilfried. Und so wie Peter Willen guckte, wusste er es auch. Habt ihr auch mit meiner Mutter telefoniert oder woher wissen Sie das? Wieder kam ich mit der Anrede ins Schleudern. Es gibt Kommunikationstechniken, die funzen wie das gute alte Kupferkabelfestnetz, auch noch, wenn es wegen zu viel Wind, zu langsam reagierenden Großkraftwerken und einigen dauerüberforderten Armschweinen in der Leitstelle ein paar Umspannungsanlagen zerschossen hat, dozierte Wilfried. Mich wundert eigentlich nur, dass das erst jetzt passiert. Wie auch immer, Autarkie ist was Feines. Strom, Wärme, Wasser, Kommunikation, egal was der Rest der Republik für einen Blödsinn macht. So etwas wissen zum Beispiel auch die Tracker alter Schule zu schätzen und setzen immer noch auf CB-Funk. Funktioniert übrigens auch dann mit einer Autobatterie, wenn man kein Auto hat. Die Funkanlage stand im Haupthaus. Auf meinen deutlich geäußerten Unmut wurde mir von beiden versichert, dass man mir diese nicht habe vorenthalten wollen. Sie hätten nur etwas für sie so Selbstverständliches nicht erwähnenswert gefunden. Tatsächlich erreichte ich über Funk endlich das LKA. Die Kollegen hatten aber gerade andere Probleme zu lösen und zeigten sich wenig gewillt, für mich einige biografische Hintergründe zu recherchieren, zumal sie keinen Zugriff auf die Datenbanken hätten. Und nun möge ich doch bitte die Notruffrequenz wieder freigeben. Dann klingelte Willens Handy. Während er telefonierte, schaute ich auf mein Display, kein Netz. Willen klappte sein Gerät zusammen und sagte zu Wilfried, Schorsch steht bei Selma in der Küche und will sich einen Generator leihen. Zu mir gewandt, erklärte er mit dem mir schon bekannten herablassenden Langmut mit seinem Handy winkend, praktischerweise haben wir auch unser eigenes kleines Mobilfunknetz. Schorsch ist ein Milchbauer aus der Nachbarschaft, gut 2 Kilometer von hier, dem wir damals angeboten hatten, sich an unser Nahwärme- und Stromnetz anzuschließen. Die Investitionskosten waren ihm zu hoch. Hat lieber noch einen Stall für weitere 100 Kühe gebaut und eine noch modernere Melkanlage angeschafft. Nu steht das arme Viech da mit prallem Euter und brüllt vor Schmerz. Das Problem haben heute Nacht sicherlich noch ein paar hundert andere Betriebe. Find mal genug Leute, die noch von Hand melken können. Aber wenigstens Schorsch kann geholfen werden, oder, Wilfried? Sein Tonfall war sachlich und frei von Selbstgefälligkeit. Trotzdem ging mir dieser Kerl, ebenso wie einige andere in diesem Dorf, zunehmend auf den Geist. Klugscheißer, die auch noch recht haben, machten mich ähnlich wütend wie unerwartet delikate Gaumengenüsse. Ja klar, stimmte Wilfried zu, können die Kühe ja nichts dafür. Wir können dich bei Selma absetzen, wenn es auch zu dritt ein bisschen eng ist im Tesla. Peter Willen quetschte sich hinter den Beifahrersitz. Aus den Werbeprospekten hatte ich den Fond größer in Erinnerung. Das war mal ein sehr bequemer Fünfsitzer, kam es etwas gequält von hinten. Aber Wilfried und Selma mussten ihn noch ein bisschen optimieren. Wir haben die Kapazität noch ein wenig erhöht, ergänzte Wilfried, was den netten Effekt hat, dass man mit diesem Fahrzeug jetzt nicht nur 4 Stunden mit Tempo 180 über die Autobahn heizen kann, was man natürlich nicht tun sollte, sondern alternativ auch 2 bis 3 Stunden eine Melkanlage betreiben. Vorausgesetzt, man hat das richtige Kabel mit dem richtigen Adapter im Kofferraum, merkte Willen an. Nahezu lautlos waren wir bei Selma vorgefahren. Peter Willen kletterte erleichtert aus dem Fond und nahm meinen Platz ein, während Wilfried kurz einen prüfenden Blick in den Kofferraum warf. Selma rief von der Haustür, Schorsch ist schon vorgefahren. Wilfried winkte bestätigend, stieg ein und drückte aufs Strompedal. Schnell und leise verschwand der Tesla hinter der nächsten Kurve. »Na, dann komm mal rein«, rief Selma mir zu und ergänzte, als ich mich ihr genähert hatte, mit gespielt verschwörerischer Tonlage, »Ich denke, ich sollte dir mal einige Zusammenhänge erläutern.«